Cannstatt, der Mein VfB-Podcast von Stuttgarter Nachrichten und Stuttgarter Zeitung.
Wichtigste Erkenntnis war, dass wir schon einen Tick weiter sind als gedacht, was Offensivprinzipien angeht. Haben sehr schnell uns angepasst. Wir haben den Gegner einen Tick anders erwartet. Unsere Matchplan ging nicht hundertprozentig auf, aber waren in der Lage, den Ball ordentlich zirkulieren lassen zu können. Das war das wichtigste Erkenntnis für mich. Aber natürlich auch mit viel Luft nach oben. Und persönlich habe ich es, war ein schönes Erlebnis. Es war emotional und intensiv. Auf jeden Fall sehr, sehr schön.
Schön hier zu sein. Mit den Worten des neuen VfB-Trainers Pellegrino Matarazzo beginnen wir die Folge. Nach einem hohen Sieg des VfB Stuttgart, nach einem doch überzeugenden Sieg des VfB Stuttgart gegen den 1. FC Heidenheim. Darüber werden wir sprechen und natürlich auch auf den Doppelspieltag, die nächste englische Woche, die auf den VfB wartet. Hallo Philipp Meisel.
Christian Pavlic, servus. Servus an euch da draußen.
Ja, ich würde sagen, ohne große Umschweife. Wir haben einiges mit euch vor. Natürlich blicken wir auf dieses Spiel zurück und das ein bisschen dezidierter auch, weil es natürlich das erste Spiel mit dem neuen Trainer war. Wir werden da auch nochmal taktisch ein bisschen draufschauen. Dann schließt dann doch nochmal die Transferperiode und wir versuchen mal rauszufinden, ob es dann doch noch irgendwie kleine Bewegungen möglicherweise im VfB-Kader gibt. Schauen auf die Jugendteams und dann natürlich voraus auf zwei komplizierte Auswärtsspiele, würde ich sagen. Zuerst FC St. Pauli in der zweiten Liga und dann Bayer 04 Leverkusen im DFB-Pokal. Und Philipp, ich würde mal sagen, du kannst mal gleich loslegen, weil du bist ja sozusagen im Dienst gewesen gestern beim Heimspiel gegen Heidenheim. Was ist so dein Fazit?
Ich kann dir eigentlich nur beipflichten. Das war ein weitestgehend souveräner Auftritt, sieht man mal von den 15 Minuten nach der Pause ab, als Heidenheim mit viel Energie da kam und den VfB ein bisschen vor Probleme gestellt hat. Ansonsten hatten sie es eigentlich komplett unter Kontrolle und das war dann schon eigentlich ganz in Ordnung, wenn man auch noch in Betracht zieht, dass Heidenheim bis dahin die beste Abwehr dieser Liga gestellt hat mit einem Tor pro Spiel, mit 18 Gegentoren bisher nur. Dann hat man ihnen 3 Stück eingeschenkt, ist zu 0 geblieben. Da ist man zufrieden und das war auch so das, was heute Morgen, ich komme quasi jetzt direkt vom sogenannten Spielersatztraining in Bad Cannstatt und konnte noch mit Sven Mislintat sprechen, was hier und da nachher noch aufscheinen wird. Da ist die Lage entsprechend gelöst und ja, wichtiger, sag ich mal, ein wichtiger Starter in so ein Jahr. Ja. Wenn du rauskommst aus so einer Pause, hast die letzten 10, 11 Spiele nicht so performt, hast einen neuen Trainer, weiß nicht genau, wo du stehst, hast dann so eine eklige Truppe wie Heidenheim zu Gast, die, wie wir ja alle wissen, sowohl zu Hause als auch auswärts jeder Mannschaft in dieser Liga Probleme bereiten kann, spielst es dann so runter, da kann man durchaus mal zufrieden sein.
Ich war auch im Stadion und ich würde genauso alles mitgehen, was du gesagt hast. Vielleicht ein Tick zu hoch, vielleicht ein Tor zu hoch. Der Sieg soll uns aber nicht stören.
Weil also wenn ich mich dann, das ist natürlich das, was Frank Schmidt auch in der PK nachher angemerkt hat und was man natürlich ganz klar gesehen hat. Also wenn du dich bei einer Einwurfsituation so verarschen lässt wie eine C-Jugend, dann fängst du halt so ein drittes Tor.
Ja, also völlig richtig. Und trotzdem würde ich sagen, ich weiß nicht, wie du es gesehen hast, ich fand Heidenheim von der Anlage her und von der von den Abläufen her mit einem der besten Gegner, wenn nicht sogar den besten Gegner, der bisher im Stadion in Stuttgart gespielt hat. Das war für mich besser als all diese Wehens und Kiels, die hier schon gewonnen haben. Und trotzdem haben sie eigentlich, du hast gerade angesprochen, bis auf die kleine Phase in der zweiten Halbzeit, eigentlich nie wirklich Zugriff bekommen. Und da denke ich an Worte, die Pellegrino Matarazzo zu mir gesagt hat während des Trainingslagers. Der hat immer wieder Folgendes gesagt: Ich möchte, dass der Gegner das Gefühl hat, gegen uns einfach kein Tor schießen zu können. Und das gilt auch dann, wenn wir es 1-0 machen. Und irgendwie, wie gesagt, bis auf diese kleine Phase in der zweiten Halbzeit, hatte ich dieses Gefühl auch. Ich hatte nie wirklich den Eindruck, oh, jetzt drückt der Gegner, aber jetzt wird es aber richtig, richtig brenzlig. Oder, was man in der Hinrunde einfach oft hatte, dass der Gegner schon in den ersten 20, 30 Minuten 3-4 Kontersituationen hatte. Das gab es gar nicht gestern.
Nein, absolut. Liegt zum einen natürlich am VfB Stuttgart, liegt zum anderen auch daran, dass Heidenheims bester Mann Niklas Dorsch einen schwarzen Tag erwischt hatte. Der hat gar nicht stattgefunden. Und the one and only MS7, Marc Schnatterer, der war auch nicht so wirklich eine tragende Säule. Das wird aber Jonas, unser Taktikexperte, nachher nochmal erläutern. Für mich persönlich gab es in dem Spiel 3, sag ich mal, Auffälligkeiten, 3 Learnings, wie man in wunderbaren Neudenglisch so sagt.
Der Meister der Anglizismen, Philipp Meisel.
Richtig, die ich tatsächlich auffällig fand. Das war zum einen die defensive Stabilität, dass sich Atakan Karasor mag, weiß ja jeder, zumindest seit unserer Saisoneröffnungsfolge im Sommer letzten Jahres, aber was der gestern runtergezockt hat, Da sieht man einfach, dass du, wenn du ja Sechser alleinstehend spielen kannst, dann kannst du halt normalerweise auch so eine Art verkappten Libero in der Dreierkette spielen. Das hat er gestern beim Ballbesitz überragend gemacht, hat keine Fehler begangen, hat mit seiner Körpergröße, mit seiner technischen Klasse, mit seiner Übersicht und auch ein Stück weit mit seiner Schnelligkeit ein richtig gutes Spiel gemacht und wurde, sagen wir mal, assistiert von Kempf, Stenzel und Ned Phillips. Das hat mir sehr gut gefallen. Dann hat mir gefallen, diese generelle Bereitschaft, nach hinten viel zu arbeiten. Daniel Didavi sei da genannt, der extrem viele Wege zurückgemacht hat, aber allen voran Nico González, der sich belohnt hat mit dem 2:0, der Kopfballtreffer nach Borna Sosas Flanke, aber der vor allem defensiv richtig gut gearbeitet hat und der so eine neue Rolle hat. Der spielt jetzt unter Matarazzo, in England würde man sagen ein Wingback, also ein
Flügel, extrem spannend.
Ein Flügelspieler, der aber eigentlich so ein verkappter Außenverteidiger ist, der sehr viel Wege zurückmacht, der jedes Mal quasi Kempfis Position eingenommen hat, wenn der aufgerückt ist auf seinem Weg nach vorne. Und das, muss ich sagen, würde ich gerne wiedersehen. Und dann haben wir noch das Thema, was ja auch, glaube ich, im Trainingslager eine große Rolle gespielt hat. Vertikalität, respektive schnelles Verlagern nach vorne, auch mal mit dem Diagonalball.
Der Auslöser.
Die Auslöserhandlung, ja. Auch das war schon gut zu sehen und hat dann natürlich auch ein Stück weit, denke ich, zu Materazzos Fazit geführt nach dem Spiel, in dem er sagte, wir sind einen Tick weiter offensiv in den Abläufen, als ich eigentlich gedacht hatte. Das hat man wirklich schon gesehen und das macht zumindest in Ansätzen Hoffnung auf die nächsten Spiele, weil wie wir ja alle wissen, unter Walter war es eben oft so, Ballbesitz, 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 aber dadurch ging halt so ein Stück weit der Drive nach vorne verloren und das ist jetzt schon ein Automatismus, der, um wieder in Materazzo-Sprech zu bleiben, aufgebrochen wurde.
Was wir jetzt hier alles aufzählen, sind natürlich sehr, sehr, sehr gute Sachen, wollen aber natürlich auch an der Stelle sagen, wir sind jetzt weit davon entfernt, in irgendeine Euphorie zu verfallen und trotzdem finde ich, ist es doch eigentlich ganz interessant, nach so ersten 90 Minuten zu sehen, was da alles gut gelaufen ist und das war halt dann auch schon einiges. Was mir auch noch aufgefallen ist, oder wahrscheinlich auch jedem, der im Stadion gewesen ist, dazu muss man nicht hier stehen und irgendwelche Sätze rausplaudern, ist das In-Game-Coaching auch von Pellegrino Matarazzo gewesen. Also er hat auch selbst gesagt in der Pressekonferenz nach dem Spiel, wir haben Heidenheim ehrlich gesagt ein bisschen anders erwartet und meine Mannschaft hat sich dann aber sehr, sehr schnell darauf eingestellt und sich angepasst. Das ist das eine, sozusagen die taktische Umstellung und dann natürlich aber auch die personelle. Ich meine, mit dem Wechsel von Borna Sosa zu bringen, war jetzt dann auch nicht die falscheste Entscheidung, wenn man sich das 2-0 anschaut. Das hat dann das Spiel entschieden, das hat auch dann Frank Schmidt letzten Endes gesagt, nach dem Motto, ja, ein 2-0 gegen VfB holst du jetzt nicht immer auf. Und damit war das Spiel eigentlich durch, Viertelstunde vor Schluss. Das war alles in allem schon rund.
Um einen weiteren Anglizismus zu bemühen, Lucky Hands. Ja, also der Trainer hat eigentlich zwei Joker gezogen, beide haben gestochen.
Musst dir kurz überlegen, wie du das gemeint hast, aber jetzt ist ja, alles klar.
Borna Sosa natürlich mit kommt rein, hat seinen Drang nach vorne ausgelebt, überragende Flanke auf González, den kannst du eigentlich nicht daneben machen. Nichtsdestotrotz haben das schon einige geschafft, auch beim VfB, aber
ja,
González in dem Fall einfach den Deckel drauf gemacht und dann bringst du Mario noch, der dann halt auch hinten raus schön vor der Kantschatterkurve sein nächste Saisontour erzielen.
Überragend durfte. Auch von Philipp Förster
übrigens. Ja, sehr, sehr gut gemacht. Das musst du. Mit Philipp bin ich immer noch nicht so ganz cool irgendwie über den Saisonverlauf. Der hat sehr stark angefangen, hat dann aber ganz oft, finde ich, so trifft er einfach die falschen Entscheidungen, verzettelt sich. Aber auch er gestern super Wege defensiv, ballsicher in der Offensive mit guten Ideen und dann halt so eiskalt zu bleiben, um da nochmal abzulegen.
Gab's aber auch gestern
schon stark.
Bei diesem Spiel auch die eine oder andere Situation, wo du gemerkt hast, da sind so diese alten Automatismen noch drin. Vor allem auch, wenn ich gerade an Philipp Förster denke, da gab's die eine oder andere Situation, zieht in den Strafraum, müsste eigentlich den Abschluss suchen und dann wurde aber doch nochmal quer und nochmal versucht und ich glaube, das ist noch was woran es auf jeden Fall auch zu arbeiten gilt. Einfach mal diesen, gestern war man schon effektiv, aber diesen Killerinstinkt noch weiter auszubauen. Nein, wenn du eine aussichtsreiche Situation hast, dann einfach den Abschluss zu suchen und nicht nochmal quer und nochmal.
Wir haben es ja auch schon angesprochen, glaube ich, der Trainer hat es angesprochen. Es ist noch viel Luft nach oben.
Ja.
Das ist schön, weil auch das einfach dir natürlich noch Möglichkeiten bietet. Jetzt trotzdem, wie du schon sagtest, man sollte ja das jetzt nicht alles zu hoch hängen. Es warten jetzt noch drei schwere Aufgaben. Das Auftaktprogramm, 4 Spiele, 11 Tage, wir haben es letzte Woche schon angesprochen. Das ist knackig. Ja, zu St. Pauli und Leverkusen kommen wir nachher noch und ich glaube, sie sind alle gut beraten, das nicht zu hoch zu hängen, auch wenn man jetzt heute vielleicht mal an diesem Donnerstag, wenn wir aufnehmen, sagen kann, okay, Start geglückt, einmal kurz durchschnaufen, fokussieren, nächste Aufgabe angehen.
Und vor allem rein tabellarisch auch, ne? Heidenheim bisschen hinter sich zu lassen, Aue hat auch verloren, so hast du jetzt zumindest mal nicht diesen akuten Druck von hinten. Tabellarisch.
Und von hinten.
Ja, komm, ja, ich hab's denn, gewusst. Ja, ja. Lucky Hands. Ja, ja, ja. Und dann ist es dann doch so, wie Pellegrino Matarazzo vorher gesagt hat, möglicherweise ist natürlich noch viel zu spielen, aber möglicherweise läuft es ja dann doch auf diesen Dreikampf vorne hinaus.
Ich will jetzt mal hören, was unser Taktikexperte zu sagen hat.
Yes.
Die Mein VfB Taktiktafel. Hier geht's ins Detail.
Der neue VfB-Coach Matarazzo feiert ein erfolgreiches Debüt gegen den ersten FC Heidenheim. Was auch daran lag, dass man mit einer guten Strategie ins Spiel gegangen ist. Ein Teil dieser Strategie bestand darin, dass man Heidenheim auf deren linke Seite geleitet hat, indem man den Passweg zum rechten Innenverteidiger so ein bisschen belauert hat und den linken offen gelassen hat. Das hat eben dazu geführt, dass Heidenheim 50% ihrer Angriffe über links gespielt haben, wobei sich die restliche Hälfte auf Mitte und rechte Seite verteilt. Und ein Effekt davon war, dass Marc Schnatterer, der rechts außen gespielt hat bei Heidenheim, eben wenig im Spiel war. Der hatte die wenigsten Ballkontakte bei Heidenheim, ist dann nach 70 Minuten auch ausgewechselt worden. Und das war sicherlich ein wichtiger Faktor für die defensive Stabilität, dass man es geschafft hat, ihn so ein bisschen von der Versorgung abzuschnüren. Und aufbauend auf dieser Stabilität hat man dann auch offensiv das eine oder andere glanzlich gezeigt. Da hat Heidenheim versucht, das mit vielen Mannorientierungen zu verteidigen, auch mit einer sehr aggressiven Zweikampfführung. Und der VfB hat sich davon aber nicht beunruhigen lassen. Sie haben es auch im 1 gegen 1 und auch in engen Situationen unter Druck geschafft, trotzdem konstruktive, tororientierte Lösungen zu finden. Zum Beispiel hat man es geschafft, dieses Anlaufen von Heidenheim mit Doppelpässen ins Leere laufen zu lassen. Man hat auch zum Beispiel, gab es öfter einen Spielzug, wo ein Spieler einen Verteidiger aus der Abwehrreihe rauszieht und ein anderer läuft dann in dessen Rücken in die Tiefe. Das hat man zum Beispiel beim 3-0 sehr schön gesehen. Und so hat man unterm Strich auch deswegen gewonnen, weil man eben genau die richtigen Mittel gegen diesen Gegner an der Hand hatte.
Interessanter Fakt von Jonas. MS7, Marc Schnatterer, der war echt abgeschnitten. Ja? Also das hat der VfB gut gemacht, sag ich mal, die Wellen, die von Heidenheim dann kamen, wenn sie kamen, so zu leiten, dass eben, sag ich mal, ihr spielstärkster Mann, der auch mal in der Lage ist, vielleicht aus der zweiten Reihe einen rauszuhauen, ja, und der wurde quasi abgeschnitten, was dann auch darin resultierte, dass man ihn vor Spielende vom Feld genommen hat. Bleibt spannend. Wie gesagt, gute Ansätze. Ich bin jetzt einfach mal der Meinung, lass das mal so sacken, lass das mal so stehen. Versuche diesen Rückenwind mitzunehmen für die nächsten Aufgaben, die da schon am Samstag jetzt warten mit der Auswärtspartie auf St. Pauli.
So sei es. Dann schauen wir jetzt mal, würde ich mal sagen, abseits des Spiels noch mal ein bisschen auf ein paar grundlegendere Dinge. Ja, was tut sich so im Kader, was das Personal noch irgendwie betrifft und tut sich möglicherweise dann doch noch was bis Ende Januar. Philipp, du bist die Woche nah dran gewesen. Wie ist so dein Eindruck?
Also erstmal habe ich letzte Woche schon ein wunderschönes Lächeln gesehen. Ich habe es auch aufgeschrieben. Nee, nicht letzte Woche, Anfang dieser Woche, am Montag war es. Marcin Kaminski ist zurück im Kreise der Kollegen.
Ja.
Hat heute an diesem Donnerstagmorgen sogar schon das Aufwärmprogramm komplett absolviert, bevor er dann individuell weitergearbeitet hat mit Athletik-Coach Schiffers. Aber da ist natürlich noch eine Weile hin. Der wird noch 3-4 Wochen brauchen, bis er eine ernsthafte Option darstellt. Aber er ist auf dem besten Wege, wieder eine zu werden. Ja, er hat also den schlimmsten Teil seiner Reha-Phase nach diesem Kreuzbandriss im Auftaktspiel gegen Hannover damals überstanden. Er muss nicht mehr in der Reha-Welt Medizinbälle gegen die Wand wuchten und irgendwie auf Geräten arbeiten, sondern er darf wieder Rasen riechen und wird so langsam aber sicher immer intensiver in den Kollegenkreis zurückgeführt, wie man so schön sagt. Und
wie wichtig er auch ist für die Mannschaft, finde ich, sieht man auch an diesen Geburtstagsgrüßen, die Mannschaft aus dem Trainingslager rausgeschickt hat. Also ein Spieler, der sein letztes Pflichtspiel im August noch gemacht hat, ist trotzdem absoluter Teil davon. Und das war für mich ein großes Zeichen, auch zu sehen, okay, hier ist ein Spieler, der bedeutet uns viel, auf den warten wir, den wünschen wir uns sehnlichst auch wieder zurück. Und das ist doch eigentlich alles.
Ja, er ist halt auch ein Top-Kerl. Ja. Also der ist einfach, also jetzt mal ganz rein das vom Sportlichen abgesehen, Top-Typ, der Mannschaft sicherlich gut tut, wenn er wieder voll einsatzfähig sein wird. Und das bringt mich zu Lee Eckloff. Der ist voll einsatzfähig, auch wenn er bisher immer noch drauf wartet, seine ersten Minuten zweite Liga in die Beine zu bekommen. Aber Er ist jetzt, das hat sich ja im Trainingslager schon angedeutet und wurde jetzt dann auch eindeutig kommuniziert, absolut fester Bestandteil des Kaders. Das heißt, er wird nicht mehr zur U19 runtergehen zum Trainieren. Es kann natürlich sein, dass er in der U19 eingesetzt werden wird oder vielleicht auch mal in der U21, wenn er eben doch zu wenig Spielpraxis sammeln kann auf Profilevel. Aber man hat diesen 17-jährigen jungen Kerl jetzt schon ein bisschen ja angelupft sozusagen. Er ist wirklich Teil jetzt des Profikaders, hat auch heute Morgen wieder mit der Mannschaft trainiert. Und ich bin gespannt, wann der Trainer es sich traut, respektive wann auch mal ein Spiel vielleicht die Möglichkeit gibt. Das war jetzt gestern nicht der Fall, ja, weil es eben noch relativ lang offen war. Aber wenn es mal ein Spiel geben sollte, in dem der VfB vielleicht schon relativ früh so führt, dass man von einer gewissen Sicherheit sprechen kann, dann ist vielleicht mal Raum und Platz da, diesem Kerl ja die ersten Minuten einfach zu geben, die er sich mit Sicherheit verdient hat, weil er trainiert stark, das sieht man. Auch heute Morgen wieder zu sehen gewesen insofern. Bin sehr gespannt, wie es mit ihm weitergeht.
Ja, ich glaube, es geht ganz vielen so, die können es eigentlich kaum erwarten, wann er da mal seinen Einsatz bekommt. Aber das allein, dass er fest zum Profikader gehört, ist eigentlich schon ein super Zeichen, ein gutes Signal. Einfach auch wirklich jetzt auch mal handfest zu machen, ja, man kann es auch tatsächlich doch wieder schaffen, mit Talent und guter Arbeit aus dem Jugendbereich rauszukommen in den Profikader.
Bevor wir noch zu den zwei, sag ich mal, abseits des sportlichen Geschehens Themen kommen, die diese Woche so ein bisschen bestimmt haben, vielleicht nochmal ein, zwei Sätze zum Deadline Day. Ihr hört diese Sendung vielleicht Donnerstagabend. Freitag, der 31. ist der sogenannte Deadline Day. Es ist der letzte Tag der Transferphase, zumindest in Deutschland. Um 18 Uhr schließt die Liste. Aber nach allem, was wir wissen und nach allem, was Sven Mislintat uns bestätigt hat, wird der VfB Stuttgart diesen Tag schön elegant an sich vorbeiziehen lassen.
Schön mit Tässchen Tee und ein paar Keksen.
Richtig, ja. Genau. Gut. Ja. Vielleicht gibt's auch ein paar Scones oder wie auch immer. Ja. Jedenfalls ist der Kader zu. Er hat heute Morgen nochmal auf Nachfrage bestätigt, was ist mit den Gerüchten, die um Borna Sosa, um Nico Gonzalez wabern. Passiert da noch irgendwas? Aurel Mangala wurde zuletzt gehandelt. Nein, das wird nicht passieren, ist Sven Mislintats Aussage. Und wir haben keinen Grund daran zu zweifeln, auch was die Zugänge abgeht. So sieht man diesen Kader, so wie er jetzt dasteht, so aufgestellt, dass man nicht mehr nachlegen möchte, nicht mehr nachlegen muss. Und insofern, ja, können wir einen Blick nach vorne richten, denke ich.
Denke ich auch.
Also mal deine Meinung. Wie siehst du den Kader aufgestellt? Bist du seiner Meinung?
Ja. Ja, ich bin seiner Meinung. Also ich bin der Meinung auch mit Blick auf das Trainingslager nochmal, klar, da waren noch ein paar junge Spieler noch mit dabei, aber das ist schon erstens ein breiter Kader, es ist ein qualitativ guter Kader. Du bist auf jeder Position nahezu, nicht auf jeder, ja, aber du bist, sag ich mal, auch wenn du da mit einbeziehst, dass es doch auch Leute gibt wie Gonzalo Castro, die dann auch den Linksverteidiger spielen können und so weiter. Also du bist theoretisch mehrfach besetzt auf den Positionen. Ich finde, mein Eindruck, ich weiß nicht, wie es dir ging, nochmal mit Blick auf das Heidenheim-Spiel war, als ich die Aufstellung gesehen habe, okay, aber als ich die Bank gesehen habe, da habe ich gedacht, also wow, also was du da alles für Optionen noch hast.
Da musste ich auch grinsen, ja. Ja, tatsächlich. Als ich den Spielberichtsbogen ausgeteilt bekommen habe im Presseraum vor dem Spiel, muss ich, okay.
Diese Bank war wirklich stark und wenn da nichts großartig passiert an Abgängen, dann bin ich absolut bei Sven Mislintat.
Ja, ich sehe es nicht ganz so. Also okay. Ich habe tatsächlich bisschen mein Problem damit, dass vor allem auf den Außenpositionen, sag ich mal, keine 1A-Besetzung links in der Verteidigung da ist. Wobei man jetzt, so wie man es jetzt gerade spielt, das auch nicht braucht. Man braucht keinen klassischen Linksverteidiger. Und man hat natürlich Typen, die da spielen können. Vor allem Typen, die einen gewissen Offensivdrang haben. Ja. Da hat man zwar mit Chulinov jemanden geholt, der auf beiden Seiten auf diesen Positionen einsetzbar ist, aber grundsätzlich fehlt mir in dem Kader so ein bisschen Speed auf den Außenbahnen, so ein bisschen Offensivdrang.
Okay.
Zumindest solange so Leute wie eben Chulinov, wie Teto Klimowitz, wie aber auch der Kollege Roberto Massimo halt nicht so zum Zug kommen, ja, und noch keine so ernsthaften Alternativen zumindest für die Startelf darstellen. Aber unterm Strich ist das eine Truppe in ihrer Breite, in ihrer Qualität in der Spitze, die Ziele dieser Saison erreichen sollte. Damit, da gehe ich schon d'accord, so ist es nicht. Man kann natürlich, das ist Meckern auf hohem Niveau, sind wir da ehrlich. Also ja, was ich hier gerade ablasse, das ist natürlich, kann man vernachlässigen, wenn, wie gesagt, diese Variabilität, wie sie die Mannschaft an den Tag legt, so weiterhin gegeben ist, dann ist das kann man da im Sommer sich das Ganze nochmal angucken,
und diese selbst, Position. Ja, und selbst Leute wie Massimo haben ja auch immer wieder ihre Einsätze bekommen bei den Testspielen, auch da hast du gesehen, also das ist zumindest, also ich sehe den Punkt, bin ich auch bei dir, Philipp, aber ich bin mir eigentlich auch ziemlich sicher, dass Pellegrino Matarazzo den Punkt zumindest in irgendeinem Hinterstübchen hat, für den Fall, dass es mal eben Spiele gibt, die anders laufen, dass du eben diesen Speed über die Flügel brauchst.
Ja, und also ich meine, ich habe das Testspiel unter Ausschluss der Öffentlichkeit gegen Dresden sehen können. Und da kommt der halt rein, Massimo, und dreht das Spiel. Ja, also der war halt dann schon richtig, richtig stark. Also ich glaube, der ist schon nah dran, sehr nah dran, was auch seine Einwechslung gestern. Auch wenn man natürlich dann sagen kann, der kommt irgendwie in der 88. Das ist doch zum Zeitschinden. Aber ich glaube, er ist nah dran und kann demnächst auch mal länger zeigen, was er drauf hat. Gegen Dresden war das richtig stark. Wenn er das tatsächlich in einem Pflichtspiel zu leisten imstande ist, dann ist er wirklich ein Gewinn.
Soweit mal das Sportliche mit Blick auf den 31. Januar. Philipp, lass uns doch mal kulinarisch werden. Küchenschlacht mit Philipp Meisel.
Ja, willst du mich in Schräglage bringen?
Oder wie? Oh, sehr gut.
Ja, die Schräglage, das ist tatsächlich ein Thema gewesen, das so ein bisschen die Nachrichtenlage abseits des grünen Rases in dieser Woche beim VfB Stuttgart bestimmt hat. Und zwar einfach deswegen, weil die Nachfolge fürs Clubheim, fürs Clubrestaurant geregelt ist. Heiko Grelle und sein Team von der Schräglage, die übernehmen das, nachdem der Kollege Martin Braun da das jetzt ein Jahr lang probiert hat und ja, gescheitert ist, das muss man so sagen. Da gibt's, habe ich jetzt mit vielen Leuten gesprochen, das teils auch am eigenen Leib erlebt. Da gab es dann schon teilweise kuriose Geschichten, wie von wegen, dass man irgendwie mit 20 Leuten da Veranstaltungen gebucht hat und abends um 8 dann gehen musste, weil halt, jo, wir machen jetzt zu. Und auch viele Mitarbeiter, die da täglich essen, haben gesagt, am Anfang war das alles richtig stark von der Qualität her. Das hat dann aber rapide nachgelassen. All diese Dinge plus das Finanzielle haben dazu geführt, dass der Kollege Braun das nicht mehr weitermacht. Und Grelle, Heiko mit Armin Schaller, seiner rechten Hand, die sind, ja, wie soll ich sagen, in dem ganzen Gastro bist du schon eine Weile unterwegs. Sie haben einen eigenen Club, den jeder kennt, die Schräglage in der Stadt. Sie haben in Kooperation mit dem Freund und Kupferstecher das Süßholz am Wilhelmsplatz waren, muss man sagen, denn auch da ist eine Entscheidung gefallen. Sie waren jetzt 5 Jahre lang im Gazi-Stadion, der Caterer, sowohl für die Tribünen als auch für die VIP-Bereiche. Und ja, wagen sich jetzt an diese Aufgabe. Beim VfB ist man zuversichtlich, dass ab 1. März ein Regelbetrieb, also so rund um das Heimspiel gegen Regensburg, ein Regelbetrieb im Restaurant aufgenommen werden wird. Heiko meinte da, ja, mal abwarten. Also die haben natürlich sich einiges vorgenommen, wollen ja sich nicht ganz so festlegen. Sicher ist, dass das war gestern gegen Heidenheim schon der Fall und wird jetzt gegen Aue der Fall sein und dann auch gegen Regensburg, dass an diesen Heimspieltagen das Restaurant offen ist und auch der Kiosk vorne am Schliens Stadion bespielt wird. Und dann schauen wir mal, ob sich das im Lauf des Frühjahres dann im Lauf der nächsten 6-8 Wochen in den Regelbetrieb überführen lässt.
Zu wünschen wäre es zumindest, ja, ich weiß nicht, so mein Eindruck ist, in den letzten Jahren war es jetzt nicht gerade der erfolgversprechendste Standort irgendwie. Da sind dann durchaus einige Dinge auch passiert. Aber
ja, das ist ganz witzig. Also ich hatte diese Meldung ja diese Woche und musste dann auch so ein bisschen nachrecherchieren noch. Seit 1981 gibt es das Clubhaus jetzt so in seiner Form mit dem Restaurant. Die ersten 6 Jahre war eine Familie drauf, dann war von 87 bis 2013, musst du dir mal vorstellen, eine Familie drauf. Und seit 2013 ist das jetzt, glaube ich, der 4. Pächter mit der Schräglage, die jetzt beginnen. Insofern ist da eine ähnliche Fluktuation wie beim VfB auf den sportlichen Entscheiderpositionen plötzlich. Ich bin gespannt, wie es wird. Ich kenne Heiko gut, weil er noch zu Zeiten, bevor er beim Gazi-Stadion richtig eingestiegen ist, auch unser Vereinsheim vom SV Eintracht übernommen hatte, wo ich lange Zeit Fußball spielte und das war eigentlich sehr, sehr gut. Ja, mittlerweile wieder. Ja, aber auch das hat er zwar nur ein Jahr lang gemacht, weil er quasi eine Küche brauchte. Das Gazi-Stadion war durch Umbau, Neubau war da oben halt noch nicht so wirklich eine astreine Gastroküche da, die hatte die Eintracht, deswegen haben die da drüben gekocht und quasi alles rübergekarrt. Und ja, also die sind machen gute Sachen, machen ansprechendes Essen, werden auch für die Spielerverpflegung zuständig sein, muss man auch sehen. Das heißt, wenn es Mittagessen auf dem Gelände gibt, so zum Beispiel am Freitagmorgen, bevor dann das letzte Abschlusstraining stattfindet, bevor die Mannschaft nach Hamburg fliegt zum Spiel, das alles übernimmt die Schräglage ab sofort und ja, bin gespannt, ob das gut läuft. Und auch ihr könnt euch mal melden dann, wenn das Regelbetrieb da ist, gebt eure Erfahrung einfach an uns weiter. Wie ist das, dort zu essen? Macht Spaß? Ist der Service gut? Wäre auch für uns interessant zu wissen, wie das dann unter der neuen Leitung sozusagen anläuft.
Definitiv. Ich glaube, das klingt alles danach, als müssten wir mal den Restaurant-Tester machen. Mal gucken.
Ja, du, ja, mach das doch. Ja, das, ja. Dieser Rach, der kann ja, was. Weißt du,
ich habe mir dieses Lokal jetzt mal angeschaut und befinde es für gut. Ja, das kriegen wir hin.
Sehr schön. Ja. Kannst du auch den Gordon Ramsay machen, so? This is utter Scheit oder sowas in der Richtung, geht das auch? Oder?
Nee, ich kann nicht, ich kann nur die Laura vom Wendler noch machen. Aber das
lasse
ich jetzt.
Danke, nein. Gut, was haben wir noch an nicht sportlichen Themen? Wir haben das Gedenken an den Holocaust, ja, im Rahmen des 16. Gedenktages im deutschen Fußball an diese schreckliche Zeit und die damit verbundenen Opfer wurden vor dem Spiel gegen Heidenheim, wurde nicht nur ein Kranz niedergelegt an dieser Gedenkstele, die es gibt vor dem Clubheim, die quasi den damals in den 30er Jahren im Naziregime entweder aus dem Verein ausgeschlossenen oder von sich selbst ausgegangenen Mitgliedern gedenkt. Da gab es eine Kranzniederlegung, Klaus Vogt war dabei, natürlich der neue Präsident, Thomas Hitzlsperger. Danach gab es noch eine Rede oder mehrere Reden im Stadion vorm Spiel. Da ist also der Verein seiner, sag ich mal, sozialen Verantwortung absolut gerecht geworden, hat das Ganze entsprechend gewürdigt und hat unter dem Credo nie wieder darauf hingewiesen, dass wir alle gut beraten sind, alles in unserer Macht Stehende dafür zu tun, dass sowas nie wieder in Deutschland passieren darf und kann.
Dem kann ich und will ich gar nichts hinzufügen, außer vielleicht noch die Tatsache, dass ich es einfach sehr schön finde, dass sowas vom VfB jetzt auch wieder wirklich vermehrt initiiert wird und nach außen getragen wird und zwar auch offensiver nach außen getragen wird und das ja auch nicht,
ich glaub,
mehr solche,
das ist der Punkt, ja.
Ja, und das genau, dass vor allem nicht mehr auf Nachfrage dann noch Sätze kommen wie, ja, wir sind die Schweiz, wir halten uns raus. Nein, ja. Das finde ich ganz, ganz wichtig, dass du da einfach ganz klar Farbe bekennst und dich positionierst und auch das, finde ich, sorgt dafür, dass man einfach mit dem VfB einfach wieder so ein besseres Gefühl einfach hat.
Richtig, ja. Man erinnert sich noch an Zeiten, als AfD-Logos aus Bildern rausgeschoppt wurden und sowas. Oder, ja. Anyway. Gut, wir haben einen Jingle, ein neues. Lass mal abfahren.
NLZ-News. Neues von den Nachwuchsmannschaften. Präsentiert von FUPA Stuttgart.
Unser NLZ Newsflash ist neu, beziehungsweise eigentlich gab es den schon im letzten Jahr, aber ihr habt ja sicherlich schon ist euch aufgefallen, wir haben so ein bisschen unsere Verpackung geschraubt. Der Podcast hört sich so, die Jingles hören sich ein bisschen anders an. Das liegt daran, dass sie neu gemacht wurden. Auch dazu bitte gerne Feedback über die bekannten Kanäle, kommen wir nachher aber auch nochmal dazu. Ja, wir wollen uns ganz kurz mal so kümmern darum, was die Jugend- und Nachwuchsmannschaften denn,
ja,
so anstellen.
Da geht's ja so langsam wieder auch los. Alles so ein bisschen einen Tick später, ne, wahrscheinlich auch den Witterungsbedingungen geschuldet. Das ist ja bei dem Spielplan dann immer so, ist ja auch bei der Oberliga so. Mit Blick eben auf die Oberliga, da dauert es noch ein bisschen, bis es losgeht. Die Mannschaft ist im Trainingslager.
Nein, ist sie noch nicht. Ne?
Noch nicht?
Nein.
Erst im Februar,
nein, die testen, das ist, können wir den berühmten Satz anbringen, vor Redaktionsschluss noch nicht beendet. Die testen am Donnerstagabend gegen 19:30 um 19:30 gegen Kalchow Leinfelden.
Gegen die haben sie auch schon im WV-Pokal gespielt.
Genau, im WV-Pokal gespielt. Und dann geht's am 1.2. nach Huelva in Südspanien, nahe der portugiesischen Grenze. Und da wird dann für 8 Tage, glaube ich, ein Trainingslager aufgeschlagen, denn es geht erst so Mitte, Ende Februar,
ja,
tatsächlich im Punktspielbetrieb für die Mannschaft weiter. Momentan sieht es so aus, als ob kein neuer Coach gefunden werden würde, bevor man da runterfliegt. Das heißt, Michael Gentner, der sportliche Leiter dieser Mannschaft, ist in charge, wird quasi die Trainingseinheiten, das Training leiten und parallel dazu läuft die Suche. Da werden einige Namen gehandelt. Frank Fahrenhorst beispielsweise ist einer davon, wo aber wohl, ja, nicht allzu viel dran sein soll, wenn meine Informationen stimmen. Dann Thomas Letsch, der zuletzt bei FK Austria Wien trainiert hat, ein Esslinger Junge mit Stuttgarter Vergangenheit, auch er wird gehandelt in diesem Umfeld. Mal schauen, ist das Einzige, was vom VfB in diese Richtung offiziell verlautbart wurde, war bisher der Umstand, die Aussage, dass man sagt, wir gehen auf keinen Fall mit Gentner in die Runde als Trainer, sondern es soll wirklich jemand gefunden werden, bevor es dann mit dem Pflichtspielen wieder weitergeht.
Tobias Letsch übrigens Dauergast gewesen bei den Trainingseinheiten des VfB in Marbella noch. Also der
Ach, hast du den ins Spiel gebracht?
Ich oder? Weiß es nicht. Ich hab da nichts mit zu tun. Aber er war auf jeden Fall wirklich, wirklich oft so Zaungast beim Training. Genauso wie übrigens Alexander Zorniger, Gerhard Poschner, die haben sich alle mal blicken lassen. Aber Tobias Letsch war so derjenige, der eigentlich die meiste Zeit gefühlt da verbracht hat. Aber was ich noch fragen wollte, Philipp, ist mal so generell, wie nimmst du eigentlich die Situation als gerade war rund um die U21, also mit dem Trainerwechsel, mit diesem bisschen in der Schwebe stehen, wie, was für einen Eindruck macht es auf dich?
Als schwer zu greifend nehme ich die Situation wahr, ja, weil als wäre es schwer zu greifen, weil einfach da ein bisschen vieles im Unklaren ist, ne? Auch da wird sich einfach der Pflichtspielauftakt zeigen. Ja, da wird sich zeigen, werden wieder die Jungs wie Teto Klimowicz, wie der Tons Koulibaly, werden die da abkommandiert, werden die da helfen? Wird das so gelebt wie in der Vorrunde, wo es wirklich gut war, muss man ja so sagen. Auch ein Spieler wie Luca Mack, der auch heute beim Spielersatztraining zwar da war und Teile des Programms mitgemacht hat, aber dann eben wieder rausgenommen wurde, könnte über diese Mannschaft herangeführt werden wieder. Bin ja echt gespannt, ob die so gut aus den Startblöcken kommen.
Da ist also, wie gesagt, einiges offen. Auch tabellarisch ist es ja noch so, da gibt es noch ein Nachholspiel, das in Nöttingen ist ja ausgefallen, kurz vor Weihnachten. Also wir werden das im Blick behalten, sehr, sehr spannende Angelegenheit. Ich bin da auch nicht so ganz im Klaren darüber, wie ich das denn jetzt einzuschätzen habe. Aber am Ende, wie so oft, werden dann die Ergebnisse zeigen, wie das denn war und ob das die richtige oder die falsche Entscheidung war.
Richtig. Bei der U19 wird es uns einfacher fallen, das Ganze zu bewerten, denn da ist am Samstag schon der Restrunden, mein neues Lieblingswort, Restrundenauftakt.
Ja. Ja.
Denn die U19 von Nico Willig hat Heimspiel gegen Kickers Offenbach. Die haben zwar jetzt die Tage schon mal gegen Heidenheim im WV-Pokal gespielt und verloren. Tatsächlich, der VfB ist, glaube ich, seit gefühlten 40 Dekaden nicht mehr im Finale des WV-Pokals in dieser Altersklasse. Aber jetzt zählt es in der Liga. Kickers Offenbach, ein Gegner, den man schlagen muss. VfB ist Tabellenführer. Ja, da, wer also Lust hat, 12 Uhr auf dem Einser, Trainingsplatz 1 am Samstag gegen Kickers Offenbach, könnte man ja sich anschauen, wenn man das möchte. Auch da, ich bin leider in Hamburg, vielleicht hast du ja Zeit, Christian, hinzugehen, aber was ich sicher sagen kann, ist, dass die Mannschaft ohne einen Spieler auskommen muss. Das ist Jakob Suver, der Stammspieler in der Innenverteidigung von Nico Willig, 17 Jahre, also ähnlich wie, ehrlich gesagt, wie Lee Eckloff, jemand, der schon seit längerem in der älteren Altersklasse unterwegs ist, auch sehr, sehr gut ist, ein richtig hochgeschossener Abwehrspieler, technisch sehr stark. Der ist von Christian Wück für die DFB U17, also im nationalen Verband spielt er noch für die Altersklasse, in der er eigentlich noch spielen dürfte, für den Algarve Cup nominiert. Da geht's gegen Spanien, Portugal und Südkorea. Und dadurch wird er die ersten beiden Spiele verpassen, nämlich gegen Offenbach und danach ist es, glaube ich, Heidenheim tatsächlich wieder.
Ja.
In der Liga, der ist so, und dann am 15. steht schon das dritte Spiel an, 15. Februar für die U19 Pflichtspiel in der Liga und da wäre er wieder zurück, denn glaube ich, der Algarve Cup geht bis zum 12., wenn ich es richtig weiß.
Dann dauert es gar nicht so lange, bis man die Chance auf eine direkte Revanche hat gegen Heidenheim. Auch nicht so schlecht. Die U17 befindet sich auch noch in der Vorbereitung, ne?
Ja, da ist noch weniger los. Ich habe heute Morgen ganz kurz den Rigon Spaju gesehen und kurz gequatscht. Das ist der Kapitän der U17, kosovarischer Jugendnationalspieler, aber der ich kann da ganz wenig dazu sagen. Die sind mitten in der Vorbereitung, die testen ebenfalls heute an diesem Donnerstag 17 Uhr auf dem Kunstrasen unten im Trainingsgelände gegen die Stuttgarter Kickers. Und ja, wie es tabellarisch in der Liga aussieht, da haben wir ja oft genug ein paar Sätze dazu verloren, deswegen verzichte ich dieses Mal drauf. Mal schauen, wie die Mannschaft von Murat Isik ins Jahr starten wird.
Dieses Gespräch, meine Damen und Herren, haben wir vorher aufgezeichnet. Was nicht aufgezeichnet wird, sondern live von uns begleitet wird, das ist das nächste Spiel des VfB Stuttgart am kommenden Samstag beim FC St. Pauli. Du bist vor Ort, darfst jetzt auch mal nach Hamburg fahren, Philipp. Ja, herzlichen Glückwunsch.
Dankeschön. War ich übrigens auch beim letzten Spiel damals am Millerntor.
Carlos Manet, oder?
War Carlos das? Manet auf Vorlage von Simon Terodde.
Richtig, ja. Ja. Und ich meine auch zu einer sehr ähnlichen Zeit, so Ende Januar.
Ja, ja, das war auch Jahresanfang.
Ja. Eine ganz interessante Konstellation, finde ich, weil ich weiß nicht, wie es dir geht, ich den FC St. Pauli für viel besser halte, als er eigentlich in der Tabelle steht, und aber immer wieder diese Ausrutsche hat und jetzt auch direkt wieder in der englischen Woche verloren auswärts, irgendwie kommen die nicht so richtig in Tritt, ne?
Da bin ich ganz anderer Meinung. Die Mannschaft ist nix.
Sagst du?
Ja. Und das darf man auch nicht vergessen, sie haben ihren mit Abstand besten Spieler verloren. Mats Møller-Daly, den hat sich Hannes Wolf gekrallt. Der ist zum KRC Genk gewechselt. Das war der Spieler, der im Hinspiel damals, du erinnerst dich vielleicht,
das Tor geschossen hat, ja.
Nicht nur das Tor geschossen hat, sondern auch der beste Mann auf dem Platz war, trotz dessen, dass der VfB gewonnen hat. Ich kann mit der Truppe nichts anfangen. Mir ist das zu bieder, mir ist das zu ausrechenbar, mir ist das zu sehr auf Mentalität gesetzt. Jos Luhukay, tut mir leid an dieser Stelle, aber ich finde, dass 0-3 bei Greuther Fürth hat klar aufgezeigt, wo es hin die Reise geht für St. Pauli, nämlich schön da unten bleiben und das war's. Das ist ein Gegner, den du schlagen musst, du fährst jetzt dahin, Atmosphäre hin, her, enges Stadion, Rambazamba auf den Ring, was soll's. Hinfahren, gewinnen, Mund abwischen, heimfahren, fertig.
Ich hoffe, dass du recht hast. Ich finde sie einfach irgendwie ein Stück weit gefährlich. Ich weiß auch nicht, warum. Vielleicht ist es auch nur so ein Gefühl. Vielleicht ist es auch nur das Gefühl eben vor dem Rambazamba, wie du gesagt hast, auswärts. Da weißt du nie, was passiert. Die haben es immerhin geschafft, auch daheim den HSV zu schlagen. Gut, Derby, andere Situation, keine Frage. Aber ja, unterschätzen sollten wir sie auf keinen Fall.
Natürlich aber, nicht. Aber immer, ja. Also so ist nicht gemeint. Ja, ja. Da kommen wir auch nachher vielleicht nochmal dazu. Maximaler Respekt vor jedem Gegner. Sonst das geziemt sich einfach. Ja. Und das ist auch oftmals das Problem gewesen in den letzten Jahren beim VfB, dass eben das gefehlt hat, woraus dann irgendwelche Schlappen resultierten. Das darfst du natürlich nicht haben. Aber du musst halt ganz klar auch sagen, das ist eine Mannschaft, die hast du mit der Qualität, die du hast und mit dem Anspruch, den du hast, den hast du klar zu schlagen, auch auswärts.
Punkt.
Richtig.
Wie sieht's denn personell aus? Mir ist aufgefallen gestern nach dem Spiel unter anderem ein Ned Phillips, der nicht mehr wirklich auftreten konnte, da am Oberschenkel bandagiert war.
Ich war ehrlich gesagt überrascht, dass er durchgespielt hat.
Okay.
Ich habe die Situation ganz genau beobachtet. Da kam ein Heidenheimer Angriff über die linke Seite. Der Pascal Stenzel musste raus, hat da versucht, den irgendwie abzulaufen, das ist ihm nicht gelungen, hat Ned Phillips quasi für ihn ausgeputzt und in dem Moment, wo er den Ball wegspitzelt vor dem heranstürmenden Heidenheimer, zieht er halt mit dem Knie durch, trifft ihn schön Oberschenkel, Mitte, das klassische Eisbein, ja, ein Pferdekuss, wie er im Buch steht, und da hat dann natürlich, so wie es sich geziemt für eine englische Abwehrkante, durchgezogen. Es
geziemt sich, gefällt mir übrigens.
Ja, ich brauche ja jede Folge irgendein Lieblingswort. Und geziemt ist dieses Mal dran, ja. Nein, also der Ned hat durchgezogen und hat aber dafür die Quittung bekommen. Der aktuelle Stand heute Morgen, Spielersatztraining, Donnerstagmorgen, ist der, dass es sehr, sehr eng wird. Sie natürlich alles versuchen. Es ist zum Glück, wie gesagt, nur eine Prellung, nur ein Bluterguss. Das kann man durch die Physios, werden jetzt halt Sonderschichten schieben und versuchen, ihn hinzubekommen. Und er hat natürlich auch den nötigen Biss und die Härte, das im Zweifel dann halt drüber zu gehen. Aber das Risiko ist da, dass er nicht spielen kann. Das wird sich natürlich dann auf die Kette auswirken, kommen wir vielleicht gleich noch dazu. Und die zweite Personalie, da hat Mistintat heute Morgen Entwarnung gegeben. Das ist Nico González. Hatte ich ja am Spieltag abends schon getwittert. Der hatte, das ist auch krass, ja, eine Fleischwunde am Schienbein. Und zwar schon in der ersten Halbzeit. Der Heidenheimer hat ihn mit dem Stollen durch den Schienbeinschoner, also der Schienbeinschoner ist gecrackt, also gebrochen, hat ihm eine Fleischwunde verpasst.
Die schöne Grüße an Ewald Lien.
Ja, richtig. Die wurde genäht mit 2 Stichen. Nico hat auch, wie es halt seine Art ist, durchgezogen, durchgespielt, Tor gemacht. Und da ist es wohl so, dass er spielen kann. Also diese Mini-OP in der Kabine noch, die ist gut verlaufen. Das wird entsprechend gepolstert. Und dann kann der erstmal kicken. Den kann man also buchen für die Startelf am Samstag.
Sehr, sehr wichtig. Und da siehst du jetzt natürlich auch in diesen ganzen Geschichten, wenn du dann eben mal so einen kleinen Schlag abbekommst, Pferdekurs hin und her. Und dann ist so eine englische Woche dann schon auch echt eine Krux. Also, dass du dann sozusagen einfach die Spieler möglicherweise nicht schnell genug wieder fit bekommst,
ja, klar,
als wenn du halt eben die Woche durch frei hast. Ne?
Ansonsten glaube ich, um da auf deine Frage zurückzukommen, Stammelf und so weiter, ich glaube nicht, dass sich großartig was ändern wird. Also Ned ist halt die Vakanz. Ja? Wenn er nicht spielen kann, wird sich das halt auf die ganze Kette auswirken hinten und vielleicht auch auf die Art und Weise, wie die Kette agiert hat jetzt, ja, die ja quasi in Ballbesitz auflöst, die Viererkette. Der ballnahe Spieler, also entweder Stenzel oder Kempf, rückt mit auf. Das heißt, Dreierkette existiert dann. Und das, ja, wenn du halt Phillips nicht hast, wird der Kempfi natürlich eine Position nach innen rücken müssen. Und du wirst vielleicht mit dem klassischen linken Außenbahnspieler an den Start gehen. Gonzo Castro, der wieder spielen dürfte, ja, genau, wäre einsatzfähig. Der hat seine Gelbsperre abgesessen mit der Partie gegen Heidenheim. Borna Sosa natürlich ein prädestinierter Kandidat. Das ist also die für mich einzig spannende Frage. Ich glaube, auch vorne, auch wenn es für uns überraschend war, weil wir alle auf Gomez gesetzt hatten, hat das Hamadi Al-Ghadoui sehr gut gemacht, auch wenn meine Kollegen ihm für mich unverständlicherweise nur eine 5 gegeben haben in der Spielerbenotung, aber er hat halt die Abwehr totgelaufen. Er hat halt viel gemacht, war viel unterwegs, hat versucht eben Gegner zu binden, Bälle abzulegen. Das Übliche, was man eben macht als Stoßstürmer in einem 4-2-3-1. Und auch da sehe ich jetzt nicht unbedingt die Veranlassung zu wechseln, zumal, auch das hat Mislintat hat vorhin gesagt, wenn die beiden, also Mario und Hamadi, weiterhin so Jobsharing betreiben, ja, das dann ist das doch alles vollkommen in Ordnung. Ja, weil Gomez kam dann eben rein, als vielleicht nicht mehr ganz so viel Frische da war in der Heidenheimer Innenverteidigung und macht dann halt das Tor
genau.
in seiner unnachahmlichen Art.
Eigentlich ist das gegen Heidenheim genauso passiert, wie es oft schon eben andersrum gewesen ist. Das, ich denke, das wäre zum Beispiel, wenn hätte jetzt Gomez von Anfang an gespielt, dann hätte er eben den Job gemacht, so den Hamadi gemacht hat.
So ist es.
Möglicherweise genau. Wäre dann Al-Ghadoui eingewechselt worden, hätte dann genau eben so das 3-0 draufgesetzt. Also das ist ein bisschen, ja, ich finde das aber gut, dass das so ein bisschen austauschbar ist. So gut, wie du gesagt hast, Jobsharing und von daher, ja, bin ich
schon
da
wieder ein Anglizismus, ne?
Ja, unglaublich. Aber dafür geziemen sich solche Sachen ja manchmal.
Christian, ich merke, wir kommen so langsam auch ins Rollen.
Ja, ist absolut.
Letzte Woche mit Nico, das war natürlich eine schöne Aufnahme, die hat Spaß gemacht, aber so für mich hat sich noch so ein bisschen angefühlt, okay, da ist so ein bisschen Rost angesetzt, hast du schon in der Winterpause, ja. Also, und jetzt läuft's heute schon etwas flüssiger.
Es flutscht, möchte ich sagen.
Was mich übrigens zu einem wunderbaren Spruch bringt. Alle anderen hatten die Hosen voll, nur bei mir lief's ganz flüssig. Eins der besten Fußballer-Zitate, die jemals in Deutschland getätigt wurden. Wer hat's gesagt, Christian?
Ich weiß es nicht mehr.
Paul Breitner.
Ja, stimmt. Guter Mann.
Ja, ein guter Mann, Mats Müller-Daly, wird, haben wir vorher schon angesprochen, dem FC St. Pauli fehlen. Dafür ist ein Sturmduo am Start, das vielleicht so der Faktor sein kann, wohl gerade weil unsere Abwehr, wie ja eben schon angesprochen, so ja erstmals neu formiert ist und dann vielleicht mit Philipp schon wieder einen Ausfall zu verkraften hat. Aber die Herren Fermann und Boris Tasci, den man hier noch kennt vom VfB, respektive VfB 2, das sind zwei richtige Kanten. Tasci auch so der Arbeiter, der Läufer, der viel unterwegs ist, der eine Abwehr müde machen kann. Und Fermann ist irgendwie so eine Art 2,80 Meter Kühlschrank da vorne drin, ja, so hoch wie breit, irgendwie, keine Ahnung, also eine richtige Kante, der halt auch in der Lage ist, tatsächlich dann Tore zu machen. Ja, die er gegen Fürth hat er zwei gute Situationen gehabt. Da wäre das Spiel vielleicht gekippt, tatsächlich, hätte er getroffen, aber das hat er nicht. Also das ist für mich so der Punkt, wo der VfB aufpassen muss, jetzt am Millerntor am Samstag, diese beiden Herren vorne drin.
Ja, finde ich genau richtig, dass du die ansprichst, vor allem auch, weil die so ein bisschen sinnbildlich dafür stehen, wie St. Pauli dem VfB gefährlich werden könnte, wenn man eben das Ganze nicht mit der nötigen Einstellung angeht, mit Mentalität, mit Wucht, mit Kraft, mit aber eben ohne diese spielerische Leichtigkeit. Die wirst du von St. Pauli nicht sehen. Du musst aber diesen, ja, wie es halt so blöd heißt, diesen Kampf annehmen. Ich kann mir vorstellen, dass der Rasen durchaus nicht im allerbesten Zustand ist. Und
das war
und
dann, schon immer ein Acker, das
wird ja, nicht genau. Und dann musst du das eben, die ganzen Gegebenheiten, die musst du annehmen, das Beste draus machen, deine Überlegenheit, sowohl im Kader als auch spielerisch irgendwie versuchen auf den Platz zu bringen.
Und einfach bestätigen. Ja, genau. Sag's doch mal in einem Wort, bestätigen. Ja, die Intensität hochhalten und bestätigen. Ganz einfach. Ja, und ich glaube, dazu sind sie in der Lage. Wir werden natürlich, wie üblich, vor Ort sein. Mit 3 Mann werden wir berichten rund ums Spiel. Also ihr bekommt nicht nur den Live-Ticker bei uns, könnt die Spieler bewerten. Ihr bekommt rund ums Spiel jegliche Art der Berichterstattung, die ihr euch nur wünschen könnt. Also am Samstag vielleicht einfach mal bei uns in der App oder auf Stuttgarter Nachrichten und stuttgarterzeitung.de vorbeischauen.
Und mitmachen mit unserem Notentool.
Ja, neues Notentool. Hat halt gestern noch ein bisschen geknirscht in den Abläufen, so intern bei uns. Aber das Notentool wurde von unseren Programmierern über Weihnachten neuer schick gemacht, neu gemacht. Prinzip ist dasselbe geblieben, aber es sieht ganz schön aus. Wir wollen es intensiver jetzt auch in unsere Berichterstattung einbinden, als es vielleicht bisher der Fall war. Ihr könnt da auch den Spielern ganz klassische Noten vergeben von 1 bis 6 und ja, dann auch mal einfach eure Meinung abgeben und nicht nur unsere Einzelkritik immer kritisieren, weil wir viel zu subjektiv und schlecht bewerten. Habe ich gehört, wurde ab und zu mal schon gesagt.
Jetzt ist es ja nicht nur so, dass
noch der VfB... Noch ein kleiner Schlenker nach Leverkusen.
Ja, gerne, genau. Das ist nicht nur so, dass der VfB am Samstag gegen den FC St. Pauli spielt, sondern steht noch dieses Pokalspiel an. Und so viel können wir vorwegnehmen. Wir melden uns dann nämlich mit unserer nächsten Folge nach diesem Pokalspiel. Also nächste Richtig. Woche, wie immer, wie üblich, Donnerstag sind wir für euch wieder da. Deswegen, wie du gesagt hast, so ein kleinen Schlenker, weil ganz so viel kann man dazu eigentlich nicht sagen. Außer, dass... wenn ich den VfB ein bisschen Mut machen möchte, in meinem Gedächtnis ist so ist, dass Bayer Leverkusen gerne im Februar aus sämtlichen Pokalwettbewerben rauszufliegen gedenkt. Also auch immer gerne so mal in der Euroleague gegen Krasnodar und mal in, also gerne, also das passiert, ja, das ist so ein bisschen so das Leverkusener Ding. Aber an sich ist es ein Bonusspiel, oder?
Nein, also man darf das natürlich so nicht kommunizieren und auch nicht so rangehen.
Ich schon.
Du schon, ja, weil das das würde konterkarieren, dass ich vorhin gesagt habe, du musst jedem Gegner mit maximalem Respekt begegnen. Das gehört sich einfach. Das geziemt sich, Christian.
Voilà.
Und das gilt auch für Bayern 04 Leverkusen. Andererseits ist es natürlich für den sportlichen Ausgang dieser Saison nicht relevant, dieses Spiel. Ja. Und diese Gemengelage führt für mich, also wie soll ich sagen, vielleicht kann die Mannschaft doch ein Stück weit profitieren, auch wenn das Spiel nicht relevant ist für den Saisonverlauf, indem sie nämlich zum ersten Mal seit längerer Zeit, eigentlich seit August 2019, nicht Favorit ist.
Und nur gewinnen kann eigentlich.
Und nur gewinnen kann, ja. So ist es. Und vielleicht bringt ihr das was, vielleicht bringt das was fürs Gesamtgefüge, ja, egal wie es nachher ausgeht, du kannst völlig befreit aufspielen. Niemand erwartet von dir was, außer dass du dir eine Klatsche einfängst gegen die Mannschaft, die natürlich, das muss man ja klar sagen, die individuell und gesamt gesehen deutlich besser ist als der VfB, überall besser besetzt. Das ist eine Mannschaft, die internationale Ansprüche hat, mit einem der besten Kicker, den Deutschland in den letzten 25 Jahren rausgebracht hat, Kai Havertz in der Schaltzentrale. Da bin ich echt verliebt in diesen Kerl beinahe, weil der einfach kicken kann. Du hast da eigentlich nichts zu holen und deswegen kannst du nur gewinnen. Und das ist, glaube ich, eine Ausgangslage, die vielleicht beflügeln kann. Einfach mal schauen, was bei rumkommt. Auch da wird man natürlich vor Ort sein. Wann ist es? Mittwoch, 18:30 Leverkusen, meine
genau,
ich.
Genau, ne? Selbe ja. Zeit ja. Wie jetzt gegen Heidenheim, Mittwoch, 18:30. Ja, also ich finde das gut. Ich finde das auch schön, dass der VfB in diesem Wettbewerb noch vertreten ist. Ich hätte auch absolut gar nichts dagegen, wenn er noch eine Runde weiterkommt. Aber sollte das jetzt eben nicht der Fall sein und du verlierst da 2-0 oder 3-1 und hast aber ordentlich gespielt, keiner verletzt dich groß und gewinnst danach am Wochenende daheim gegen Erzgebirge Aue, dann nehme ich das auch.
So sieht's aus. Eine Sache haben wir noch, nämlich von letzter Woche und die Auflösung unserer Fangfrage.
Die Mein VfB Fangfrage. Hier gibt's was zu gewinnen.
Die war dahingehend gestellt, dass es drei Spieler im Kader Heidenheims gibt, die eine VfB-Vergangenheit haben. Das sind einmal die beiden Torhüter gewesen, Kevin Müller, der gestern gespielt hat, ehemaliger VfB-2-Torhüter, dann Diamant Ramay, ein ehemaliger Jugendkeeper beim VfB. Und der dritte im Bunde, der war gesucht. Und das ist Kevin Sessa aus dieser fußballverrückten Sessa-Familie aus Fellbach, wenn ich richtig informiert bin.
Richtig, ja.
Der da im Kader ist, aber gestern auch nicht gespielt hat und glaube ich sogar nicht auf dem Bogen war. Ich weiß nicht, aber er gehört jedenfalls Heidenheims Kader an. Das haben sehr viele Menschen gewusst und ich glaube, ich konnte einer Person eine richtige Freude machen, die nämlich die Dame mit ihrer Enkelin in den VIP-Bereich.
Schön.
Und hat da, glaube ich, mächtig Spaß gehabt. Herzliche Glückwünsche nochmal. Nachträglich. Dafür war wahrscheinlich ein ziemlich stabiler Abend. Und die nächste Fangfrage wird eine Weile auf sich warten lassen, denn natürlich haben wir fürs Heimspiel gegen Aue Karten zu verlosen, ein VIP-Paket, gesponsert von Krombacher, unserem Partner in dieser Aktion. Aber das wird es dieses Mal komplett über STN und STZ zu gewinnen geben, also über die beiden Portale, nicht im Podcast. Denn wie Christian vorher schon angedeutet hat, wir kommen erst am Donnerstag. Dann noch eine Verlosung machen, die für Samstag ist. Das wird zeitlich nicht hinhauen. Das heißt, Anfang nächster Woche einfach mal auf die Stuttgarter Nachrichten, stuttgarterzeitung.de, auf die Portale gehen. Da werdet ihr das Gewinnspiel finden oder natürlich bei uns in der App. Ganz klar.
Da lohnt sich es immer wieder reinzuschauen, würde ich mal sagen. Philipp, ich würde sagen, wir sind doch einigermaßen ganz gut durchgeritten durch die Themen. Zwei Spiele stehen an.
Gestreckten Galopp.
Die Schönheit der Galoppade, sagte Carsten Soestmeier, der großartige AD-Reitsport-Experte.
Hast du eigentlich schon mal überlegt, ob du das Tio in Aachen mal kommentieren möchtest oder so?
Vielleicht denke ich mal drüber nach, ich weiß nicht. Ich kenne mich halt natürlich in dem Sport nicht so aus, aber vielleicht kann ich das irgendwie kaschieren.
Als ob das von Relevanz wäre, was denkst du? Also bitte.
Ach, war mal hier eine Freude nur mit dir hier, ne? War schön. Mhm. Ja. Schönes Stündchen. Ja.
Ihr hört sicherlich, dass wir uns ein bisschen anders anhören, was an der Verpackung liegt, aber auch unter dem ganzen Setting hier. Wir haben uns ja von Antenne 1 getrennt, nehmen das Ganze jetzt selbst auch. Auch hierzu bitte Feedback. Ja, wir haben es letzte Woche schon angemahnt. Gebt uns Rückmeldungen auf Facebook, auf Instagram, auf Twitter, per Mail, info@meinvfb.de. Wie findet ihr es? Wie hört sich's an? Ist es gut? Ist es schlecht? Was kann man besser machen? Bitte sehr gerne in die Kommunikation mit uns gehen, treten, wie auch immer. Wir hören, lesen das alles und versuchen natürlich dann auch eure Vorschläge, Vorschläge, sofern es uns möglich ist, einfließen zu lassen in die Sendung. Das war's von meiner Seite, Christian.
Ja, bevor ich jetzt noch auch irgendein Versprecher lande, sage ich
tschüss. Ich ziehe meinen imaginären Hut auf Wiederhören. Bis nächste Woche.
Macht's gut, ciao.
Podcast statt. Der Mein VfB-Podcast von Stuttgarter Nachrichten und Stuttgarter Zeitung.